Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Charles Bronson kennen wir alle. Sein Name ist bis heute, noch anderthalb Jahrzehnte nach seinem Tod, ein Markenzeichen und er selbst eine Ikone. Das liegt entscheidend nicht daran, dass er wie zahlreiche seiner Kollegen als Method Actor gepriesen oder gar als Sexsymbol in Hollywood auf sich aufmerksam machte. Nein, sein Gesicht galt als das härteste in Hollywood, über das sein Besitzer einmal selbstironisch und zutreffend statuierte, es sehe aus, Zitat, wie ein Steinbruch, in dem eine Ladung Dynamit explodiert ist. Entlang seines Antlitz wurde Bronson logischerweise immer wieder für harte, für schroffe Rollen gecastet. Die markanten Kerben über, unter und zwischen seinen Augen und seinem Mund reflektierten in all ihrer Verwitterung die oftmals gebrochenen Seelen der von ihm gespielten Typen. Der 1921 in Pennsylvania als Charles Dennis Buchinski geborene US-amerikanische Darsteller war von litauischer und tatarischer Abstammung, was sein markantes Antlitz gerade im Alter zunehmend vom Gros der US-Kollegen abhob. 1949 als Fernsehdarsteller, zwei Jahre später mit 30 Jahren in seinem Kinodebüt zu sehen, absolvierte Bronson über 160 Filme als Darsteller. Die berühmtesten beiden Auftritte sind dabei, nimmt man seine Rolle in John Sturges Die glorreichen Sieben, The Magnificent Seven von 1960 vorweg, zum einen die des unheilverkündenden Mundharmonikaspielers in Sergio Leones epochalen Western Spiel mir das Lied vom Tod, im Original C'era una volta il West, sowie sechs Jahre später in seiner meistdiskutierten und auch am meisten beachteten Rolle, des hier besprochenen Films. Bronsons berühmteste Rolle bleibt bis heute die des Witwers und des Sidewalk-Vigilante Paul Kersey in Michael Winners Death Wish, zu Deutsch Ein Mann sieht Rot von 1974. In dem bitteren und düsteren Großstadtwestern bricht für den von Bronson perfekt verkörperten Paul Kersey nach nur wenigen Minuten der filmischen Handlung das Leben, so wie er es kannte, völlig zusammen. Seine Frau wird unmittelbar nach der Rückkehr des Ehepaars von einem Kurzurlaub am Strand in der Heimatstadt brutal vergewaltigt und getötet. Die anfangs gezeigten Sekunden des Happy Life des Paares am Strand sind dabei sehr kurz, aber essentiell. Zum einen sehen wir Bronson und Hope Lange als Ehefrau Joanna als ein normales und reiferes Paar, eben nicht als künstlich aufgehübschte Sexsymbole, sondern als gewöhnliche Leute mit unperfektem Erscheinungsbild und dies lässt den Großteil der Zuschauer sich gelungen mit den Protagonisten identifizieren, die wir ja, so behaupte ich jedenfalls, nicht wie perfekte Models aussehen. Zum zweiten werden hier Fotos gemacht, Fotografien, Joanna von ihrem Mann und umgekehrt. Diese Bilder, das weiß man entsprechend der Bedeutung fixierter Bilder nicht nur im Spielfilm, gelten als Erinnerungsobjekte. Sie sind also bereits der Vergangenheit zuzuordnen. Herbie Hancocks Score bietet nach den Eröffnungstiteln den Track Joanna's Theme, benannt nach Kerseys Frau. Und wer über diesen Track und auch den gesamten Score der Jazz-Ikone mehr bezüglich Tonalitäten und Bedeutung erfahren will, der möge hier weiterführend gerne an anderer Stelle in Booklet-Texten zu Vinyl- und CD-Veröffentlichungen und sicherlich auch im Netz weiterlesen. Wichtig bleibt vor allem, dass Hancocks Originalscore sehr gelungen treibende, teils künstlich generierte Rhythmen mit bewusst dissonanten Klängen und zahlreichen Crescendi und Übergängen von Dur zu Moll-Tonalitäten beinhaltet, die allesamt eine spannende und mit der Zeit immer bedrohlichere Stimmung versprühen. Das passt hervorragend zum Film und seinem schwierigen Thema der aufkeimenden Selbstjustiz. Was folgt, ist als eine der, wenn nicht die effektivste postmoderne Abwandlung einer spezifisch westlichen Rachegeschichte zu lesen. Nun also in den grauen und dampfenden Moloch des urbanen Großstadtkessels, statt in die blendenden, staubigen Weiten der Wildwestprärie gehüllt. Wie bereits zahlreiche Autoren zuvor bemerkt hatten, grenzte diese aufschreiende Zeit der späten 60er und frühen 70er Jahre an den klassischen Western selbst. The Wild Bunch von 1969 war derjenige Film, um, Zitat, alle Western zu beerben und zu beenden, und Peckinpahs darauf folgende Werke setzten das Prinzip konsequent fort. Es war just zu dieser Zeit, als die Polizisten bzw. die Bürgerwehr auf den Straßen vieler US-amerikanischer Filmstädte wieder verstärkt das Ideal des traditionellen westlichen Revolverhelden transportierten und so einem globalen Publikum populäre, aber komplexe Charaktere präsentierten. Clint Eastwood als Dirty Harry Callahan oder Gene Hackman als Popeye Doyle im Kampf gegen die French Connection sind nur die zwei berühmtesten Vertreter des Filmjahres 1971. Der Verweis von Death Wish auf die Motive des klassischen Genres bleibt unbestreitbar und präsentiert in einer Szene sogar eine touristische Western-Show nach der Ankunft von Kersey in einer neuen Stadt, nämlich Tucson, Arizona, wo Bürgerwehr noch heute ein gültiges Rechtsprinzip ist. Es wurde eine neue Grenze entwickelt, die ununterbrochen das Bedürfnis nach Selbstgerechtigkeit erfüllt. Die Frontier-Mythologie spielt hierbei eine entscheidende Rolle, nach der die Grenzen ja immer weiter verschoben werden müssen, um neues Land zu besiedeln, kultivierbar und urbar zu machen. Am Ende von Winners komplexen Thriller gibt es eine weitere, vorerst finale Verschiebung dieser Grenze. Nachdem er mit dem Flugzeug in Los Angeles angekommen ist, signalisiert Kersey einen möglichen Krieg gegen einige Unruhestifter am Flughafen mit seiner Hand, die imitiert, eine Waffe abzufeuern. Frei nach dem Motto, das hier ist jetzt mein Revier und du nimmst dich besser in Acht, mir nicht mehr in die Quere zu kommen. Spätestens hier weiß das Publikum, dass es für das Dilemma, für das ganze Leben dieser Figur Paul Kersey immer nur eine Resolution geben wird. Regeneration through violence, wie es im Western-Lehrbuch heißt. Seit dieser schwierigen Rolle konnten Bronsons Charaktere niemals als wahre, als reine, leuchtende Helden gelesen werden. Sie sind vielmehr Anti-Helden. Gesetzlose, die in einer gesetzlosen Welt umherirren, die die Gerechtigkeit in ihre eigenen Hände nehmen und die stets den Vigilante in einer reflexiven, wenn auch in den Folgeteilen von Death Wish nicht mehr so kritischen und überzeugenden Form darstellen. Frederick Jackson Turner erklärte zu Anfang, dass die Grenze, die Frontier, das Individuum vom Kern heraus verändert habe. Was wir in den meisten Filmen mit Charles Bronson bezeugen, ist, dass sich alle Charaktere in einer höchst unstabilen Umgebung bewegen, dort leben und überleben müssen und sich auffällig verändert bzw. angepasst haben. Mit dem Erfolg von Death Wish wurden 1982 bis 1994 vier Folgeteile gedreht, die stetig hinsichtlich Qualität abnahmen. War der zweite, der hierzulande immer noch beschlagnahmte Ein Mann ohne Gnade, noch die stilsicherste und konsequenteste, wenngleich mehrfach brutal überhöhte Fortsetzung, schlugen Teil 3 bis 5 ziemlich in die Quere aus und zelebrierten Bronson als Pyrotechnikgott und Gatling Gun Rambo, der im späteren Verlauf ganze Straßenzüge plattwalzte. Hier stand lediglich zweifelhafte Unterhaltung für B-Action-Filmjünger auf dem Produktionsplan mit genug schrägen Momenten, die den Ernst der ersten beiden Teile vermissen ließ. Ebenso verhält es sich meiner Meinung nach mit dem soeben veröffentlichten Remake Death Wish von Eli Roth, in dem Bruce Willis als Hauptdarsteller wieder einmal nicht wirklich überzeugt und beispielsweise gegenüber Denzel Washington in seinen Equalizer-Filmen, jetzt bitte nicht auf die Hautfarbe bezogen, auffällig blass bleibt. Das Original Ein Mann sieht Rot ist seit kurzem vom Index für jugendgefährdende Medien runter und erhielt sogar eine Jugendfreigabe ab 16 Jahren. Das ist insofern bemerkenswert, als dass der Film jahrzehntelang als Musterbeispiel für fragwürdige Gewalt bzw. dessen Konsum in den Medien galt, obwohl gerade erst die Fortsetzungen den Blutpegel und Bodycount exponentiell in die Höhe schießen ließen. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass ich mir für diesen essentiellen Klassiker gerade auch mit seiner nun besser vermarktbaren Freigabe ein definitives Mediabook gewünscht hätte, das den Begriff Mediabook auch würdig ist. Im Vergleich zu den beiden bereits erhältlichen Mediabook-Varianten gab es einmal die vormals indizierte Version von Studiokanal selbst, die nun überhaupt keinen Text außer seltsamen Wortfetzen im gedruckten Bilderteil enthielt, wie auch die noch teurere Edition aus Österreich via NSM, dessen Text unpassenderweise und auch nur oberflächlich zur Zusammenarbeit zwischen Michael Winner und Canon Films eingeht, was ja erst ab Teil 2 an 1981 Produktionsbeginn relevant wurde. Der erste Teil, der hier besprochene Death Wish, wurde von Dino De Laurentiis produziert. Beide bisher erhältlichen Mediabook-Editionen beinhalten die Blu-ray und die DVD mit gleichem Inhalt, nämlich nur dem Film und einem Trailer. Na toll, danke für nichts. Nun gibt es Ein Mann sieht Rot zwar leicht erhältlich und günstig in HD in einer schlanken Armoury, jedoch eben wieder nicht in einer überzeugenden Edition dieses so wichtigen Films. Bei Fragen, Anregungen oder Vorschlägen zur Zusammenarbeit diesbezüglich kann jeder Hörer mir gerne über die Redaktionsadresse schreiben. Das war Paul Kersey für Deep Red Radio. Ein Sender sieht rot. Over and out.